Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Soka Fußball in Afrika. Vielleicht hört ihr es noch, meine Stimme war leicht angeschlagen, deswegen konnte ich keine neue Episode aufnehmen. Aber jetzt starten wir wieder rein und wir bleiben in Ostafrika. Zuletzt haben wir über den Fußball in Somalia gesprochen, geprägt von der angespannten Situation im Land, aber immerhin aktiv. Heute sprechen wir über die einzige Nation Afrikas, die gerade komplett abgetaucht ist und an keinerlei internationalen Wettbewerben teilnimmt. Eritrea. Wieder einmal ein Land, über das wir in Europa ziemlich wenig wissen. Grund genug, dem heute mal ein bisschen tiefer auf den Grund zu gehen. Und dafür habe ich mit dem wohl bestmöglichen deutschsprachigen Experten gesprochen, den man zum Thema Fußball in Eritrea finden kann. Daniel Solomon. Er betreibt den englischen Fußballblog Eritrean Football und hat auch schon für den Guardian und Al Jazeera berichtet. Er war ein Teil der Reisegruppe der Nationalmannschaft, als sie eben noch aktiv war, und versuchte in Europa Spieler für die Nationalmannschaft zu rekrutieren. Bis heute hat er Kontakte ins Land, um uns über die aktuelle Lage des Fußballs und der Spieler zu berichten. Bevor wir aber in das Interview reingehen, will ich euch nochmal ein wenig über Eritrea erzählen, damit wir hier alle auf dem gleichen Stand sind. Wie schon erwähnt, Eritrea liegt im Osten Afrikas, am Roten Meer. Es grenzt an Djibouti, den Sudan, aber die längste Grenze teilt man sich mit Äthiopien. Und die Verbindung hier geht über eine normale Nachbarschaft deutlich hinaus. Das Gebiet Eritrea war einst italienische Kolonie, kam später unter britische Verwaltung, ehe es 1961 als Provinz in das äthiopische Kaiserreich von Haile Selassie eingegliedert wurde. Was folgte, war ein langer und blutiger Unabhängigkeitskrieg, der dazu führte, dass Eritrea 1993 von Äthiopien unabhängig wurde. Seitdem regiert Präsident Isaias Afewerki das Land ziemlich autoritär und es gibt ein Einparteiensystem. Die Meinungs- und Pressefreiheit ist stark eingeschränkt. In den Rankings liegt Eritrea hier ganz weit hinten im weltweiten Vergleich. Das Land ist auch das einzige weltweit ohne Staatsverfassung und es gibt ein sehr strenges Wehrdienst- und Zwangsarbeitssystem. Medien berichten immer wieder von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen im Land und dadurch hat sich auch der Begriff Nordkorea Afrikas gebildet. Ob man das so eins zu eins anwenden kann, würde ich mal in Frage stellen. Der Zugang zur Außenwelt ist nicht im selben Maße abgeschnitten und gerade die Hauptstadt Asmara ist ein Ort, der von außen besucht werden kann. Die Umstände im Land führen aber natürlich dazu, dass viele Menschen Fluchtgedanken hegen. Alleine die Grenzen sind streng gesichert und ein Herauskommen kaum möglich. Das führt in der Vergangenheit dazu, dass oft Jugendnationalmannschaften oder sogar die A-Nationalmannschaft die Länderspielreisen zur Flucht genutzt haben, um der ausweglosen Situation in der Heimat zu entkommen. Darüber spreche ich gleich auch noch mit Daniel. Der Fußball findet aber eben immer seinen Weg, so natürlich auch in Eritrea. Ich habe dazu auch mit dem Nationalspieler Esana Kasai gesprochen, der mir erklärt hat, was es ihm bedeutet hat, vor dem Verschwinden von der internationalen Bühne das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen. Esana wurde in der Hauptstadt Asmara geboren, wanderte mit seiner Familie nach Amerika aus und spielt heute in der vierten Liga in Polen.
Hello, my name is Esana Johannes Kasai. I'm from Eritrea, born and raised, and a US citizen currently playing in Europe. The national team... It gives you pride wearing it because as a small country, we don't represent a lot in the world. We don't have a lot of population to take over the world. So when you're wearing the jersey, you it mirrors more because you're giving hope to the people and to the kids that, you know, you can be somewhere and you can be something. And plus, if we get organized and we'll be able to playing qualifiers or African Cup and get the name out there, Eritrea would be more recognized than just a sport. It will be more people will be talking about it and, you know, it can be recognized more than just a football nation. So that's what it means wearing a jersey. It's more than a pride. And plus, you're wearing it for your family. Family name means a lot in Eritrea. And when you put that jersey on, it's for your family, for your country, the neighborhood you're from. So it means a lot.
Also ihr merkt schon, trotz der schwierigen Umstände sind die Spieler ihrem Land und vor allem den Menschen dort eng verbunden. Etwas, was ich auch bei Daniel aus dem Interview herausgehört habe. Also, gehen wir rein. Hier kommt das spannende Interview mit Daniel Solomon zum Fußball in Eritrea. Ja, meinen heutigen Gast habe ich tatsächlich auf Englisch angeschrieben, weil ich seinen Twitter-Blog Eritrean Football gefunden habe und davon ausgegangen bin, dass er Englisch spricht, aber dann im direkten Kontakt haben wir festgestellt, dass wir auch auf Deutsch kommunizieren können und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, um mit mir über den Fußball in Eritrea zu sprechen, Daniel.
Dankeschön, danke für die Zeit, danke für das Interview und ich freue mich gerne. Ich bin immer happy, wenn Leute, die keine Eritreer sind, wissen wollen, wie es in Eritrea abgeht, fußballtechnisch, und deswegen bin ich sehr froh, hier zu sein.
Genau, du hast ja auch schon für, glaube ich, Guardian und Al Jazeera was gemacht zum Fußball in Eritrea und habe ich mir natürlich durchgelesen und bin froh, dass ich da vielleicht den oder wahrscheinlich den größten deutschsprachigen Experten für den Fußball in Eritrea hier begrüßen darf. Kommen wir gleich mal zum Start, zum Elefanten im Raum. Mhm. Klären wir gleich mal die Frage, warum ist Eritrea aktuell eigentlich so von der internationalen Bildfläche fußballtechnisch verschwunden? Wieso tritt die Nationalmannschaft jetzt weder in der WM-Quali noch bei lokaleren Turnieren in Afrika wie dem CHAN an?
Wie schon gesagt, der Elefant ist auch ganz einfach zu beantworten. Wir haben keine Nationalmannschaft seit 2019 und der Grund ist ja, wie gesagt, dass die Mannschaft meistens bei Auswärtsspielen die Flucht ergreift und Asyl bittet in ihren Nachbarstaaten oder in den Ländern der jeweiligen Region.
Ich glaube, es gab sogar, ich habe nur auf Wikipedia geschaut, da war nochmal so ein Freundschaftsspiel 2020 gegen den Sudan, sogar in Asmara. Vermerkt. Aber wie sieht es denn so um den Fußball im Land allgemein aus? Kann man jetzt sagen, es gibt überhaupt keinen Fußball, keinen organisierten Fußball, dass die Kinder wahrscheinlich in den Straßen spielen, ist klar, aber gibt es eine nationale Meisterschaft, die ausgetragen wird, oder kann man wirklich sagen, alle organisierte Fußballaktivität ist eingestellt aktuell?
Also der Eritreische Verband hat eine neue Führung seit 2 Jahren und es gibt eine Liga, die aufgeteilt ist in verschiedenen Regionen. Also wir haben auch in Eritrea 6 Zonen, äquivalent zum Bundesland, und die haben jeweils ihre eigenen Ligen. Es gibt momentan keine nationalen Ligen, aber die lokalen Ligen werden halt auch vom Eritreischen Verband unterstützt und auch ausgetragen. Also man sieht auf deren Twitter-Seiten, dass die Meisterschaft ausgetragen wird, also die lokalen Meisterschaften.
Mhm. Und Eritrea ist ja so ein Land, das für uns aus europäischer Sicht wenig Einblicke gewährt. Also man weiß relativ wenig über das Land. Und wie würdest du sagen, wie sehr sind Fußball und Politik in dem Land verknüpft? Und sagst du, der Fußballverband ist eher so ein Opfer der politischen Lage oder vielleicht Teil des Problems?
Im Großen und Ganzen ist ganz klar Opfer. Ich bin sehr verzwickt mit dem Eritreischen Verband schon seit über 15 Jahren. Und als ich Eritrea das letzte Mal 2019 besucht habe, habe ich auch mit dem Commissioner für Sport und Kultur gesprochen. Und es ist wirklich, wie ich schon sage, schwer vom deutschen Blickwinkel drauf zu blicken und drauf zu schauen. Es ist wirklich so, dass Eritrea wirklich nach Hierarchie regiert wird oder dekretiert wird. Der Verband kann nichts machen ohne das vorherige Einverständnis der Eritreischen Kommission für Sport und Kultur. Ohne deren Go geht nichts. Und natürlich, im Eritreischen Verband gibt es viele Leute, die fußballenthusiastisch sind, die auch Ahnung vom Fußball haben, die wiederum nichts machen können, wenn von oben das Okay nicht da ist.
Blicken wir mal ein bisschen globaler auf das Ganze. Im letzten Kader der Nationalmannschaft waren ja auch viele Spieler dabei, die in Skandinavien aktiv sind, die einfach ihre Wurzeln in Eritrea hatten. Wie sagst du, wie stark wäre denn so eine Nationalmannschaft Eritreas, wenn man jetzt aktuell vielleicht alle Spieler einbeziehen würde, die rein theoretisch für die Nationalmannschaft spielberechtigt wären, wenn sie dann am Spielbetrieb teilnehmen würde? Und würdest du sagen, die Spieler wären auch bereit, wieder für Eritrea zu spielen? Oder sagst du, aufgrund der ganzen Ereignisse der letzten 6 Jahre würden sehr viele Spieler eher Abstand davon nehmen, wieder für Eritrea aufzulaufen?
Also da hast du auf jeden Fall den Richtigen gefragt. Ich hatte eine Agentur, Eritrean Football, und ich habe von 2018 aus für die WM-Quali 2022 Spieler eritreischer Abstammung für die Nationalmannschaft rekrutiert. Der berühmte zwar Golgo Mbebrahtu, er hatte damals bei Sparta Prag gespielt, also auf jeden Fall eine große Hausnummer. Ich habe ihn damals in Tschechien getroffen und als ich mit ihm auch gesprochen habe, war er erstmal abgeneigt, weil er hatte sich noch Hoffnung, er hat schon erhofft, für die australische Nationalmannschaft zu spielen, weil er dort aufgewachsen ist. Da habe ich mit ihm gesprochen, dass, bezogen auf sein Alter, er war dann schon mal Ende 20er, dass, wenn es bis 2019 nicht klappt, dass er doch mal für die eritreische Nationalmannschaft versuchen sollte. Da kam auch ein australisches Team, hat ihn auch interviewt parallel und hat es wahrscheinlich versucht, noch irgendwie in die Australische reinzukommen. Hat nicht geklappt, dann haben wir gesagt, okay, komm rüber. Er war auch in Namibia mit uns, ich war mit Namibia in der Nationalmannschaft, in der WM-Quali, und er konnte nicht spielen, weil der Verband es verpennt hat, die notwendigen Unterlagen der FIFA zu schicken, weil wenn jemand für eine U-Mannschaft von einem anderen Land gespielt hat, gibt es auf jeden Fall so Formulare, die man ausfüllen muss. Dies hat der Verband nicht getan. Und es sind so Kleinigkeiten, die vielleicht sehr lapal vorkommen, wenn man es vom DFB betrachtet, weil sowas gibt es da gar nicht. Aber das sind so Sachen, die es für einen Europäer eritreische Abstammung sehr unattraktiv macht, für Eritrea zu spielen. Also die Strukturen sind natürlich ganz anders wie hier, und da überlegen sich die Spieler zweimal oder dreimal, ob sie für Eritrea spielen sollen. Auch wenn sie keine Chance haben bei ihren Heimatländern, in denen sie geboren wurden.
Und sagst du aber trotzdem, dass man im afrikanischen Vergleich vielleicht gerade mit den Nachbarländern mithalten könnte, so Somalia oder kleineren
Definitiv.
Ländern?
Also ohne keinen Disrespect zu den nordostafrikanischen Ländern. Also wenn alle eritreischen Spieler aus der Diaspora auf Eritrea spielen würden, dann wären wir besser als die meisten ostafrikanischen Länder. Ich würde nicht sagen besser als die West- oder nordafrikanischen Länder, das nicht. Aber in der CECAFA-Region wären wir definitiv mal ganz oben.
Ja, ich habe auch mal mit Isana Kasai gesprochen, der ja in Polen, glaube ich, spielt und für die Nationalmannschaft unterwegs ist. Ja, und er hat Ähnliches gesagt wie du, dass er vielleicht ein paar Vorbehalte hatte und so, aber dann, er hat auch, glaube ich, ein paar Länderspiele noch gemacht, bevor die Nationalmannschaft dann eingestellt wurde. Ja, aber kommen wir dann nochmal auf diesen Grund, wieso Eritrea von der Bildfläche verschwunden ist. Du hast ja schon gesagt, diese Flucht von Nationalmannschaften. Da gibt es ja einen relativ prominenten Fall aus dem Dezember 2012, als eine gesamte Mannschaft zunächst in Uganda verschwunden ist und dann in der Niederlande wieder als Flüchtlinge aufgetaucht sind. Ich glaube, dann sogar im niederländischen Amateurfußball teilweise in ganzen Teams dann mitgespielt hat und die dann auch wirklich deutlich besser gemacht hat, weil dann plötzlich, keine Ahnung, Sechstliga-Teams in den Niederlanden plötzlich oben mitgespielt haben, die am Anfang unten waren, weil sie so viele Nationalspieler plötzlich dazu bekommen haben. Kannst du da noch mal so ein bisschen die Hintergründe beleuchten? Was ist so die, ist es wirklich die einzige Möglichkeit, aus Eritrea rauszukommen, diese Fußballturniere, oder ist es so drastisch in dem Land und diese Angst vor dem Regime? Und ja, genau, kannst du uns da einfach noch mal ein bisschen mehr mitnehmen in die Gedankenwelt dieser Spieler?
Gerne, also man kann es, was ich gerne mache, man kann es mit der Sportart Radsport vergleichen. Also in Eritrea ist Radsport ist die Nummer eins, und dort sind weitaus weniger Fluchtversuche nach Turnieren im Ausland. Und man kann es eigentlich damit begründen, dass der Radsport viel mehr gefördert wird als der Profisport. Und natürlich, ich weiß genau, dass jeder Spieler, der flüchten will, auch seine Gründe hat. Und ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, warum machst du das? Weil ich habe hier ein privilegiertes Leben in Deutschland. Da bin ich auch sehr dankbar für. Dass in Eritrea der Fußballsport, das Gehalt reicht vorne hinten nicht raus, um in Eritrea sogar eine Familie zu ernähren. Und wir alt sind Fußballer, die sind in den Anfang 20ern. Und die denken sich, ich habe noch ein ganzes Leben noch vor mir. Warum soll ich dann in Eritrea bleiben, wenn ich auch einfach es im Ausland versuchen kann? Und wenn man bedenkt, dass die Flucht nach Europa mit vielen Gefahren verbunden ist, ist ja die weitaus leichtere Möglichkeit, einfach so ein guter Fußballer zu sein, um sich für die Nationalmannschaft zu qualifizieren und dann im Ausland sich abzusetzen. Also es betrifft nicht nur die, sondern ein Großteil der eritreischen Jugend, und die Gründe sind auf jeden Fall vollkommen plausibel. Ich bin auf jeden Fall kein Mensch, der das Regime irgendwie unterstützt, in keiner Weise. Und das ist halt der Grund, warum viele Spieler halt diese privilegierte Route wählen.
Ja, das ist natürlich mehr als verständlich und ist natürlich dann auch eine andere Möglichkeit, als wenn man im Land gefangen ist. Und dann ist es natürlich mehr als verständlich. Aber kommen wir auch nochmal auf den positives Thema zu sprechen. Mit Ishak gibt es ja jetzt einen Weltstar, der eben seine Wurzeln in Eritrea hat und der das Land auch schon besucht hat. Wenn man seinen Social-Media-Kanälen folgt, dann gibt es immer wieder im Sommer, gerade in der Sommerpause, Stories, wie er eben das Land seiner Wurzeln besucht. Würdest du sagen, dass das Ganze zu einem Fußball-Hype im Land auch geführt hat, weil man jetzt vielleicht so ein bisschen so ein Vorbild hat, zu dem die Kinder aufblicken können? Weil ich habe mal auch mit Harry Wally gesprochen und der hat gesagt, er hat in Uganda gearbeitet und er hat in der Elfenbeinküste gearbeitet und er hat gesagt, in Uganda da fehlen den Kindern einfach die Vorbilder, die Spieler, die es groß geschafft haben, während in der Elfenbeinküste an jeder Straßenecke jeder eine Geschichte aus seiner Nachbarschaft von Didier Drogba, von Yaya Touré etc. erzählen kann. Glaubst du, dass es hilft auch dem Land und dem Fußball im Land, dass man jetzt eben so einen Spieler hat, zu dem man aufblicken kann?
Ich habe Ishak 2016 in Schweden getroffen beim eritreischen Turnier, also wo Eritreer aus dem Ausland sich treffen und gegeneinander Fußball spielen. Und er war so der Stargast, er war damals noch Spieler bei AEK und jeder hat Fotos gemacht und jeder war froh und hat ihm alles Gute für die Karriere gewünscht. Ich habe auch ein paar Worte mit ihm gewechselt, oder noch 17 oder 18 war, weiß ich nicht genau, 2016, ich glaube, da war 17, ja. Und auf jeden Fall, das ist so auf jeden Fall, dass die Leute auch zu ihm aufblicken, dass die eritreischen Sportseiten auf Facebook auch überproportional über ihn berichten, da er Eritreer aus dem Ausland ist. Es ist ja so, dass die meisten Eritreer, auch wenn die draußen leben, dass sie immer noch sehr tief mit ihren Wurzeln sind, dass die Eritreer sprechen, die Kultur leben, meistens auch unter sich heiraten. Aber der Unterschied ist zu Didier Drogba, dass Didier Drogba für die Elfenbeinküste spielt, für die Elfenbeinküste etwas historisch geschafft hat. Er hat damals den Frieden herbeigeführt nach der WM-Qualifikation im Spiel gegen Sudan, meine ich, 2006. Er hat etwas Historisches verbracht. Er hat mit der Nationalmannschaft und den anderen Spielern sich für die WM qualifiziert. Ishak kann das nicht, weil er nicht für Eritrea spielt. Es ist auf jeden Fall nicht das Gleiche. Natürlich, die Leute kennen ihn, die Leute feiern ihn auch, aber ich würde jetzt nicht so weit ausgehen, dass er jetzt zum Fußball-Hype ausgelöst hat, weil Eritrea war schon immer auf Fußball verrückt. Und mit ihm oder ohne ihn, das hat sich nicht geändert. Und der Fußball ist schon sehr tief in der eritreischen Bevölkerung verankert, wie auch damals 1962, als Äthiopien Afrika-Meister wurde, das 9 von den 11 Startspielern waren Eritreer. Also, das ist schon, der ist auf jeden Fall nicht dafür verantwortlich, dass es einen Hype ausgelöst hat. Natürlich, wir recognize ihn, wir sehen da, er ist einer von uns, Eritreer, aber ich will jetzt nicht so weit sagen, dass er jetzt einen Fußball-Hype ausgelöst hat.
Und wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft blicken, hast du die Hoffnung, dass es nochmal ein Comeback der Nationalmannschaft aus Eritrea gibt, egal, sei es jetzt auf Jugendlevel, sei es auf WM-Quali, Afrika-Cup-Quali-Level, oder sagst du, du hast da gerade aktuell wenig, was dich optimistisch stimmt?
Ich war jahrelang sehr optimistisch. Jetzt eben sogar 2022, ich habe einen Flug nach Agadir gebucht, weil da sollte Eritrea gegen Marokko spielen, hat nicht geklappt. Und ich bin wirklich ich war wirklich jahrelang optimistisch, aber man muss es leider ansprechen, solange die politische Situation nicht ändert, glaube ich nicht, dass sich der eritreische Fußball entwickelt. Natürlich wird vielleicht vereinzelt eine U17, U20 im Ostafrika-Kaffa-Cup teilnehmen, aber bei der Nationalmannschaft sehe ich momentan schwarz, solange es mit der Diktatur so weitergeht. Und es ist halt sehr tragisch, da es sehr viele talentierte eritreische Spieler gibt und sie halt nicht dazu kommen werden, ihr Land zu repräsentieren.
Wir haben vorhin auch schon kurz über den Fußball im Land gesprochen, mit diesen regionalen Ligen, die es da gibt. Wie gut sind denn so allgemein die Fußballstrukturen im Land? Das heißt, gibt es überhaupt Rasenflächen? Gibt es Kunstrasenplätze in Eritrea oder muss jeder auf Sand spielen? Und gibt es dann diesen organisierten Ligenbetrieb wirklich nur für die Erwachsenen, gibt es die auch für die Jugend? Oder wie ist allgemein so der Status des Fußballs, weil wir ja auch letzte Woche mal ein bisschen in Somalia reingeschaut haben, wo es ja doch sehr große Probleme gibt, gerade eben mit der Infrastruktur. Ist es vielleicht in Eritrea zumindest in dem Aspekt besser?
Ich würde sagen, es ist ungefähr gleich. In der Hauptstadtregion, in der Sobamake-Liga, so heißt die, teilen sich sechs Teams das gleiche Stadion. Also das größte Stadion Eritrea, Stadion Asmara. Und da gibt es noch ein anderes Stadion, Chichero. Also es ist halt so, dass ein Stadion von mehreren Vereinen benutzt wird. Und da, was kann ich noch dazu sagen? Dass Die Strukturen sind wirklich amateurhaft. Also es gibt auch Jugendturniere, Jugend auch seit neuestem auch Frauenturniere. Also der Rischerband macht auf jeden Fall Fortschritte, aber es ist trotzdem noch im Großen und Ganzen steckt noch alles in den Kinderschuhen. Also ich würde schon sagen, dass der eritreische Fußball noch große Investitionen beibringen muss.
Und haben Talente dann im Land überhaupt die Chance, irgendwie von Scouts entdeckt zu werden, irgendwie in andere afrikanische Ligen zu kommen? Von Europa will ich jetzt gar nicht sprechen, aber zumindest vielleicht nach Uganda, was weiß ich, wo es bessere Strukturen in der Nachbarschaft irgendwie gibt. Oder sagst du, es gibt keine Livestreams, es gibt keine Videos von den Spielern, es gibt wahrscheinlich nicht mal Ergebnismeldungen oder sowas und sagst du, da gibt es gar keine Möglichkeit rauszukommen?
Also es gab zwei Eritrea-Spieler, die haben es ins Ausland geschafft, also nach Äthiopien, nachdem sie aber im CECAFA Cup gute Leistungen gebracht haben. Also es kam nicht von der Eritreischen Liga aus, sondern von ihren Leistungen beim Ostafrika Cup. Die spielen noch bis heute da. Und der eine Spieler, Ali Suleiman, ist auch ein netter Typ. Ich habe ihn damals auch in Namibia getroffen. Er hat sogar Angebote für die schwedische Allsvenskan gehabt, für die schwedische Erstliga. Aber aus irgendwelchen organisatorischen Gründen hat es nicht geklappt. Wahrscheinlich, weil eritreische Spieler ist und keine Nationalmannschaft haben, kann auch was damit zu tun haben. Ist halt so, ich kenne auch einen guter Spieler, der spielt, hat auch in der sudanesischen Liga gespielt. Also wenn, dann spielen die meistens in den Nachbarländern. Aber das kommt halt nicht von, es kommt halt nicht von den Leistungen der eritreischen Ligen, sondern von den Leistungen der Nationalmannschaft. Also für einen eritreischen Spieler ins Ausland zu wechseln, ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer.
Wahrscheinlich sogar noch schwerer als für die anderen Jungs in den Nachbarländern, für die es ja auch schon schwierig ist, so, ne? Weil Ostafrika ja immer so ein bisschen den Stempel drauf hat, dass es nicht die gleichen Strukturen hat wie in Westafrika und man es immer so ein Stück weit schwieriger hat. Dann zum Abschluss. Wir haben jetzt schon unglaublich viel erfahren über den Fußball in Eritrea, aber was sagst du, was sollte die Welt über den Fußball in Eritrea wissen? Was sind so Fakten, wo du sagst, darüber spricht keiner, aber es ist einfach so.
Ich würde sagen, es ist Eritrea ist ein schlafender Riese. Also momentan, so wie die politische Lage ist, solange das Regime an der Macht ist, wird sich im Fußball nichts ändern. Aber in der Zukunft, wenn die Strukturen da sind, wenn wieder in Fußball investiert wird, dann bin ich mir sicher, dass Eritrea großes vollbringen wird. Es wird Jahre dauern, mindestens 10 Jahre. Also mit meinen Kindern wahrscheinlich wird es irgendwas mit Eritrea Fußball richtig irgendwas sein, aber einfach abwarten. Solange das Regime da ist, kann ich leider nichts versprechen, aber es wird kommen.
Dann sage ich eine Empfehlung natürlich für alle, folgt auf X, ehemals Twitter, Eritrean Football. Dort werdet ihr als erstes erfahren, wenn wieder Fußballaktivitäten stattfinden. Deswegen auf jeden Fall absolute Empfehlung. Ich sage ganz großes Dankeschön. Es war unglaublich spannend, Einblicke in ein Land zu bekommen, in das man eben sonst fast nie Einblicke bekommt. Und ja, danke, dass du dabei warst.
Danke, Martin.